630. Mal herzlich willkommen zum Sneakpot. Wir haben uns auf das rutschige Parkett der großen Diplomatie begeben und besprechen für euch den Film Longshots. Mit mir hier als der letzte Neandertaler, das ist Robert Krüger. Und der Außenminister des Sneakpots, das ist Christoph Perner.
Das bin dann wohl ich. Und Stefan Giesbert ist gerade noch hier, aber würde eigentlich jetzt viel lieber einen großen Film drehen und Filmstar werden.
Howdy, da hast du sehr recht. Denn wer hat es schon geschafft, vom Fernsehen auf die große Leinwand zu kommen? Oder so ähnlich.
Brad Pitt?
Ja, die zählen ja noch mehrere auf.
Brad Pitt zählen sie mir nicht auf.
George Clooney,
Jennifer Aniston und noch irgendwas.
Ja, und dann disst die doch so Jennifer Aniston so
böse. Ja, genau.
Ja, das ist doch wieder herrlich. Genau, wir haben den Film, ich muss ganz kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ein Arbeitskollege von mir hat auf Twitter über diesen Film geschrieben und war sehr angetan. Und dann habe ich mir auf die Liste geklickt und irgendwie 2 Wochen später oder so habe ich nochmal jetzt für die Sendung kannst du ja nochmal irgendwas gucken. Und dann habe ich den Film entdeckt und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was das ist, wo das herkommt, warum ich das da reingeklickt habe. Und dann musste ich das erstmal langsam wieder rekonstruieren und habt ihr dann empfohlen oder euch empfohlen zu schauen. Und der Christoph hat es zumindest auch geschafft gehabt, Bob, du wärst ja. Das wirst du später noch erklären, warum nicht so viel geschaut hast. Deswegen, Long Shot. Worum ging's? Hat mir jetzt gar nicht ausgemacht, dass du das, aber.
Doch. Das habe ich schon erwartet.
Implizit.
Genau, es geht um eine Beziehung zwischen zwei Menschen und zwar einem investigativen Journalisten, gespielt von Seth Rogen, der die Außenministerin der Vereinigten Staaten trifft, gespielt von Charlize Theron. Und die beiden haben eine Vorgeschichte, die kennen sich aus ihrer Kindheit. Und dadurch kommt er dann im Endeffekt schon durch Vitamin B, muss man schon sagen, in die Position, Redenschreiber für sie zu werden und reist dann mit ihr durch die Gegend. Und und so entwickelt sich dann zwischen denen irgendeine Art von Spannung. Können wir ja gleich noch drüber reden. Was noch zu erwähnen ist, das ist so halb fiktiv. Also die Außenministerin ist wohl eine Trump-Außenministerin, aber Trump wird nicht als das dargestellt, sondern es wird halt auch ein semi-schwachsinniger
der ist so gut.
Präsident, der aus dem Fernsehbusiness kommt und eigentlich keinen Bock auf Präsident sein hat, sondern eigentlich lieber Filmschauspieler werden möchte. Und auch andere Figuren sind so der kanadische Premierminister oder der schwedische König sind so angelegt, dass man sie erkennt, aber sie heißen anders und sie sind auch ein bisschen anders. Eben zum Teil auch karikiert, ja. Der kanadische Premierminister ist eben, ist halt ein Schmierlappen, der ihr dauernd nachsteigt.
Zum Schönling, so.
Ja, aber Schönling ist Trudeau ja auch, aber der ist halt nicht so schmierig, gell? Also.
Hast du mit ihm schon Austern gegessen?
Nee, aber also er wirkt nicht so schmierig.
Ja, das stimmt. Ja.
Und ja, was was hat uns das gebracht? Wie hat uns das gefallen, Stefan?
Ich muss sagen, ich fühlte mich irgendwie in die 90er-Rumkommen-Zeit zurückversetzt. Also leicht vorhersehbar, tut keinem weh, nicht wirkliches Drama, bisschen Slapstick-Humor drin.
Da sprichst du einiges an, was ich als Problem sehe. Denn zum Beispiel einerseits, ich finde, der Film kann sich vom ersten Moment an nicht entscheiden, was er werden will, ob er eine Rom-Com sein will, das ist er weitestgehend, oder ob er eine Politik-Persiflage sein will, Satire, ob er irgendwie bösartig sein will, oder ob er einfach Penela-Humor, so Pullermann-Humor und Slapstick auf die Fresse-Fall-Humor. Ja, hat er alles mit drin, aber also ich finde, da ist er weder Fisch noch Fleisch.
Ja. Ja, diese Seth Rogen-Szenen sind dann teilweise, insbesondere wenn er allein ist oder mit seinem Kumpel da unterwegs ist.
So völlig drüber.
Ja. Also ich hatte zeitweise auch so den Eindruck, gerade wenn dieser Präsident auftaucht, der so komplett absurd ist, so wollt ihr jetzt doch irgendwie politisch werden, aber dann
ja, genau.
Plätscherte es aber dann doch wieder zu sehr und es drehte sich ja auch gefühlt 80% um die beiden und um die Beziehung zwischen den beiden und
ja, und es war halt auch viel harmloser als die Wirklichkeit. Also dieser Präsident, den konnte man ja handeln, ja, also den konnte sie ja sogar handeln, ja, ja. Klar war der ausgeliefert gewissen Lobbyinteressen, ja, und der war halt schon auch ein bisschen schwachsinnig, aber der war halt nicht so eine Zeitbombe, wie das halt Trump ist. Ja. Also da ist halt die Wirklichkeit ist so um vieles krasser und überzeichneter als dieser Film, dass ich das dann, ja, und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich finde diese Darstellung von Trump oder Analogien dazu ist total schwierig, weil der Typ halt so krass ist, so abseits von allem, von Rechtsstaatlichkeit und von Vernunft und ja, jetzt gerade wieder von 2 Tagen oder was ist gestern? Die Sache mit dem, wie er sich selbst, was nimmt er für dieses Malaria-Medikament, nimmt er doch, glaube ich, prophylaktisch oder so, ja?
Chloroquin, ja.
Wo dann irgendeiner gesagt, wo er, glaube ich, Aktien dran hat oder so, gell? Irgend sowas. Und wo dann direkt einer kommentiert hat, so irgendwie, wenn du zur Risikogruppe gehörst, dann kann ich das umbringen.
So, ja, war nicht irgendeiner, der das kommentiert hat.
Nee, es war einer von deinen, gell?
Nee, es war Fox News. Das ist ein historischer Punkt, dass Fox News das erste Mal gegen einen republikanischen Präsidenten sagt, so wenn sie jetzt auf den hören, dann sterben sie.
Und das meine ich eben so, da ist die Wirklichkeit einfach so weit von allem entfernt, dass ich finde wirklich, kann das immer nur wieder sagen, dass, also Idiocracy ist wirklich das Einzige, was da auch nur rankommt und selbst das erreicht es nicht mehr. Also selbst das ist nur ein Teil von dem, was Trump eben macht, weil der eben so durchgeknallt ist. Und deswegen finde ich es schwierig, sowas in Film einfließen zu lassen, weil das eben, ja, es kommt dann halt nie ran. Und deswegen weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, das zu tun. Und das fürchte ich eben bei Space Force auch. Aber das ist jetzt nicht das Thema.
Also, wie sind wir denn jetzt da gelandet?
Weil wir da vorhin drüber sprachen. Die Figuren, funktionieren die für dich? Auch mit der Love Story?
Nicht so richtig. Er ist halt, ich finde, er ist zu abgehalftert und
er sieht wie ein Penner aus zum Teil.
Ja, ja.
Diese furchtbare Jacke, was soll denn diese Scheiße?
Genau, da hätten sie ihn halt ein bisschen bügeln müssen, finde ich. Ja. Also so.
Ich meine, das, was er in Schweden trägt, war sehr lustig. Also es
da, hat sehr gelacht. So gut, wie er da mit dem Schweden trägt. Versteht kein so Wort. Der redet ihn auf Schwedisch voll.
Nee, es war aber auch nicht Schwedisch, es war irgendein Quatsch.
Ach so. Oh ja, okay.
Aber, aber dass der immer diese komische Blouson-Jacke da, diese, er sieht halt wirklich aus wie ein Penner. Also, was soll denn das? Und auch als er dann in ihrem Stab ist, sieht er immer noch wie ein Penner aus. Und ja, das soll wahrscheinlich irgendwie zeigen, wie sehr er eben, ja, ein Original ist und sich nicht von irgendwas außenrum beeinflussen lässt. Aber das tut's halt dann nicht, sondern es zeigt einfach nur, dass er eine völlig überzeichnete, karikierte, ausgedachte Figur ist. Also, das ist einfach nicht menschlich, wie er da handelt. Also,
das ist ihn noch nicht interessiert. Irgendwie. Also, weißt du, wenn er ernsthaft Interesse an ihr hätte und weiß, okay, ich bin jetzt hier in diesem Politikbusiness und das interessiert mich, da dabei zu sein, bei ihr zu sein, dann wäre es halt auch gut, wenn er sich da zumindest so ein bisschen anpassen würde. Also gerade so eine Reise im diplomatischen Zug und wenn er versucht, da oft in ihrer Nähe zu sein, dann muss er halt einen Anzug anziehen oder na, zumindest mal einen Sakko und eine Jeans oder so.
Ja, wenigstens nicht wie ein Penner aussehen, also.
Ja, vielleicht mal einen Kamm in die Nähe der Haare halten oder so.
Ja, und sie schon in anderem Extrem eigentlich auch viel zu bezeichnet. Also dieses völlig fanatische, weil eigentlich soll die ja ganz nett und süß und ja, und soll die ja sein und im Kern immer noch das Mädchen von nebenan und so, ja, was sich für die Umwelt einsetzt, aber sie ist halt eine völlig fanatische Machtpolitikerin oder Politikerin.
Ja, total.
Das passt auch irgendwie nicht zusammen, finde ich. Das
fand ich jetzt nicht so unglaubwürdig wie ihn, muss ich sagen.
Ja, also er war schlimmer, das stimmt schon.
Ja,
vielleicht. Ich fand sie beide auch einfach gar nicht sympathisch. Ich fand sie nicht sympathisch. Naja. Ja.
Trotzdem, ich habe mir dann während des Films oder während des Schauens öfter gedacht so, boah, wenn wir den vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so in der Sneak gehabt hätten, eben ohne die politische Realität, die jetzt alles überholt hat, so ein bisschen unsinnigen Präsidenten mit so, weißt du, so drumherum nette Geschichte. Ich glaube, wir hätten uns in der Sneak prächtig amüsiert.
Kann sein, ja.
Also
ja, vielleicht
irgendwie so mit so einem Gefühl bin ich auch dann von dem Film weggegangen. So.
Vielleicht, ach, weil ja, das auch besser in die Zeit gepasst hätte. Ich finde, der passt nicht mehr so ganz in unsere Zeit. Das ist so, diese Art von Humor ist irgendwie so durch. Dieser Seth ist halt Seth Rogen, wie Seth Rogen halt immer ist, gell? Oder immer war.
Mhm.
Nur, dass er halt jetzt alt aussieht. Was ich übrigens bemerkenswert fand, er spielt ja tatsächlich ziemlich genau sein Alter. Also sie sprechen ja auch über Alter. Und er spielt genau jemanden, der in seinem Alter ist. Und sie spielt eine Figur, die 4 oder 5 Jahre jünger ist sogar. Ist ja nicht so häufig bei Frauen, ne? Die spielen ja eher immer jüngere, ältere Frauen. Aber sie ist 45 und spielt eine 41-Jährige. Fand ich bemerkenswert. Hat aber funktioniert, also.
Ja, also ich fand die sehr glaubwürdig.
Ja, ja. Nee, die haben auch gut, also vom Alter haben die schon ganz gut zusammengepasst, sowas nicht. Also sie wird schon älter, aber sie soll ja auch älter sein, also.
Ja, ich fand auch, sie haben auf der Leinwand, also auf meinem Fernseher, gut miteinander funktioniert. So als Schauspielerpaar fand ich schon
passend. Ja, das schon. Ja.
Es war jetzt nicht so, dass man dachte so, oh, da fehlt die Chemie oder Harmonie oder sonst irgendwas. Nee, das war halt einfach ein 90er Jahre Rom-Com, die 20 Jahre zu spät gekommen ist. Oder vielleicht nicht ja. 90er Jahre, vielleicht eher so 2000er.
Also ich muss sagen, ich habe mich an den Film gewöhnt mit der Zeit. Ich hatte am Anfang, also ich habe die Theresa ein bisschen überreden müssen, ihn zu schauen, weil wir eigentlich gerade eine Serie schauen und sie nicht so Lust hatte, jetzt noch einen Film anzuschauen und ja und pff. Und ich habe dann gesagt, ja, komm, wir fangen es mal an und wenn wir nach einer halben Stunde merken, dass es oder wenn du es nach einer halben Stunde scheiße findest, können wir ja die Serie weiterschauen. Und ich muss sagen, ich habe kaum die erste halbe Stunde überstanden. Ich habe nach einer Viertelstunde gesagt, komm, Theresa, wir können es ausmachen. Ich habe genug gesehen. nach einer halben Stunde. Oder sonst die nächsten, alle 5 Minuten so, komm, Theresa, komm, es hat doch keinen Zweck. Komm, es ist furchtbar. Weil es war, also gerade die erste halbe Stunde fand ich über weite Passagen schmerzhaft peinlich. Also es war so peinlicher Humor, wo ich dachte, oh nee, das will ich nicht mehr sehen.
Ja, das ist da, wo ich die Hände vor die Augen halte.
Ja, genau.
Muss.
Oh, fies. Nee, da bin ich einfach zu alt und wir sind auch im falschen Jahrzehnt einfach. Also das ist, weiß nicht, dieser Seth Rogen-Humor ist einfach durch. Für mich.
Hast du es auf Englisch geguckt?
Nee.
Hast du auf Englisch geguckt, ja.
Hat Seth Rogen mal gelacht? Ich finde seine Lache so absurd. Nicht. Das finde ich so.
Keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass er gelacht hat. Nee. Er war nicht der Ernst. Ich erinnert habe.
Okay.
Dings hat noch
mitgespielt. Seth Rogen hat so eine völlig absurde Lache.
Nee. Gollum? Hat, glaube ich, nicht gelacht. Gollum hat mitgespielt, ja. Spielt einen auch völlig überzeichneten Lobbyisten. Ganz schlimm, ganz furchtbar schmierig und unheimlich. Ganz schlimm. Könnt ihr mir den Titel erklären? Ich verstehe es nicht. Vielleicht verstehe ich zu wenig von englischer Sprache oder von amerikanischer Politik, aber ich verstehe es nicht. Warum Longshot?
Vielleicht, weil die in der Jugend das Daten in Anführungsstrichen angefangen haben und jetzt einen Longshot, also einen langen Schuss später, dann was haben draus werden lassen oder so.
Ja, aber Longshot ist doch auch so nach dem Motto, wie übersetzt man das? Wenn das etwas unwahrscheinlich ist und du versuchst es trotzdem, dann würde man sagen, it's a long shot, so das zu versuchen. Vielleicht ist hier irgendwie eine Liga über ihm und er ist eigentlich nicht der Typ, der eine Chance hätte.
Eine Liga.
Wenn das in die Richtung geht, dann wäre das meine Interpretation.
Ja,
ich weiß jetzt kein gutes deutsches Sprichwortsäquivalent, aber das ist so ungefähr die Bedeutung von Longshot.
Mhm. Ja, deswegen haben sie den Namen ja auch gelassen, offensichtlich.
Ja, der deutsche Untertitel macht es unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Steht in der Wikipedia, hieße er. Das geht so in
aber,
das ist also, eine blöde Umschreibung, aber das geht so in die Richtung.
Aber was da für mich ein bisschen mitschwingt, ist dieses, dass er es darauf anlegt, dass er praktisch versucht, bei ihr zu landen, obwohl sie weit eine ganz andere Liga spielt und das dann eben klappt oder nicht klappt. Und das trifft es halt überhaupt nicht, sondern so die stoppen halt so ineinander so und kennen sich halt von früher. Das ist, also, da finde ich den Namen dann unpassend. Aber gut, egal. Ja, gut, ich verstehe jetzt mehr als vorher. Stefan, wollen wir schon Punkte geben oder hast du noch was?
Ich habe jetzt nicht mehr viel. Ich würde jetzt bei den Punkten nur sagen, dass ich trotz allen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, die nicht so gut waren, ich wurde trotzdem irgendwie unterhalten. Also ich habe mich jetzt nicht geärgert oder irgendwie so, ach ja, war eine nette, weiß nicht, anderthalb Stunden oder, nee, zwei Stunden. Wie gesagt, fühlte mich irgendwie so ein bisschen in unsere aktive Sneak-Zeit zurückversetzt. So, das fand ich das Filmgefühl. Das, was für dich den Film unpassend oder zeitlich unpassend macht, hat es bei mir eben mehr so einfach mich dahin zurückversetzt. Von daher fand ich ihn jetzt gar nicht, also ich habe mich nicht geärgert. Ich würde dem, weiß nicht, 6 Punkte geben, vielleicht 6,5 mit eine Empfehlung für die Leute, die mal wieder Lust haben, einen Film, der sich anfühlt, nach einer anderen Zeit zu schauen.
Ja.
Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung, jetzt habe ich hier einfach...
Nee, gar nicht. Ich habe mich währenddessen und hinterher gefragt, so, was soll das? Ich fand es sehr sinnlos. Und es hat mich dann auch nicht genug unterhalten. Ich fand es einfach total für den Arsch. Und ich mochte die Person nicht und ich, das war, kommt zur falschen Zeit, wie gesagt, und war schmerzhaft, peinlich und 3 von 10 mehr ist nicht drin. Ja, ich fand's echt, ich fand's ziemlich schlimm.
Kommen wir zu was heitererem. Es geht um die Droge der Wahl und wir versuchen unser. Oder ich weiß nicht, ob du das immer noch mitmachst, Christoph.
Heute nicht, weil ich heute einfach Lust auf Bourbon hatte. Wir versuchen eigentlich Flaschen leer zu trinken, wolltest du gerade sagen.
Genau.
Ja. Aber ich hatte heute einfach und eigentlich schon seit 2 Tagen Lust auf Bourbon. Und deswegen trinke ich jetzt keinen Bourbon.
Was?
Nee, ich trinke kanadischen Whisky, also vom Geschmack her schon Bourbon. Okay. Ein Pike Creek, so mein Lieblingskanadischer Whisky.
Okay.
Was trinkst du?
Ich habe die ziemlich leere Flasche Angostura 1919 rum aus Trinidad Tobago mal mit reingenommen, die jetzt auch gerade leer ist, nachdem ich hier noch 8 Cl rausgewrungen habe.
Sehr gut.
Und mache mir da jetzt einen amtlichen Rumsauer draus. Also ein bisschen
wie mit 8 Cl.
Vielleicht waren es auch nur 7. Aus ein bisschen Limette, ein bisschen Zuckersirup rein und den werde ich jetzt gleich noch shaken, aber dazu werde ich mich ein bisschen leise machen, Also ihr werdet das leise hoffentlich im Hintergrund ein bisschen hören.
Ich habe nur volle Flaschen oder fast volle Flaschen. Ich habe keinen roten Wermut mehr. Ich hatte eigentlich Lust auf Negroni. Ich habe keine Zitronen, keine Limetten im Moment im Haus.
Eieiei, das aber.
Damit waren alle Sours raus oder die meisten. Jetzt hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Flasche Essig aufmachen können und irgendwie Shrubs trinken oder so, aber
sehr schön.
Sehr gut.
Das war mir ein bisschen zu aufwendig jetzt gerade und
deshalb bin ich mal was anderes holen und noch schnell einlegen oder so.
Ja, genau. Deshalb ist es jetzt
ein Bier.
Trockener französischer Wermut und das wird ein Martini.
Oh. Hm.
Lange nicht getrunken. Und jetzt hier gerade so ein Glas mit ganz normal Tanqueray. Und ich habe jetzt ein Glas mit Grapefruitbitter gecoated. Mal gucken, was das wird.
Muss ich auch mal wieder trinken. Habe ich lange nicht.
Ich hoffe, ich kriege den kalt genug jetzt hier. So, es steht ja alles schon ein bisschen rum jetzt hier, die ganze Kram. Mal gucken.
Mein Drink ist fertig geschickt. Das ist ein bisschen aufwendiger, wenn man das so mit Shaken und so machen muss.
Hm.
Aber so schön, ich habe jetzt vorhin festgestellt, fast ein Jahr irgendwie keine Sours getrunken und das macht mir jetzt wieder richtig Spaß.
Stimmt, du hattest ja immer das meiste Zeug versteckt und
genau.
Deine ganzen Werkzeuge und so. Wahrscheinlich auch in irgendwelchen Kisten im Keller, oder? Hm. Wie war das?
Ja, ich habe doch diese Tasche irgendwann mal gekickstartet. Da waren die Sachen drin. Weiß mich ganz aus der Puste vor Shaken im Sitzen.
Habt ihr jemals vorher schon mal im Sitzen geshaked? Ich habe das noch nie gemacht.
Ich glaube, in der alten Bar bin ich auch immer aufgestanden und habe mich hinter die Bar begeben. Ja, ich habe jetzt unter der Woche sogar mal ein Kaipi gemacht.
Bist du in dich gefahren?
Ja, unsere Tochter hat hat großen Spaß daran, in die Bar reinzulaufen, wenn wir irgendwie draußen sind und dann irgendwelche Flaschen rauszutragen. Und dann war eine Freundin zu Besuch und dann kam sie mit einer Flasche Cachaça. Ipioca oder so ähnlich hieß der? Nee, aber so ähnlich. Und
doch, der heißt so.
Ja, der erste Cachaça, den ich gekauft habe. Und dann habe ich gemeint so, ja, hier, sie hat entschieden, dass wir jetzt das trinken und dann haben wir einen Kaipi getrunken. Also einen kleinen, weil sie noch fahren musste.
Könnte ich auch mal wieder trinken, ist eine gute Idee.
Ich habe mit Zuckersirup gemacht und nicht hier mit dem unsäglichen Knischzucker. Das finde ich irgendwie ein bisschen nervig. Vor allen Dingen da die richtige Balance zu erwischen, dass es süß und sauer richtig passt.
Yes. Zufall. It's a long shot, könnte man sagen.
Sehr gut.
Ja, aber das ist halt so halb gar. Ja, so viel dazu.
Dann lass uns zum nächsten Thema kommen.
Genau.
Das nächste Thema, da hätte ich jetzt eigentlich weiter erzählen können, wie die Geschichte mit dem Herd weitergegangen ist.
Oh ja.
Aber mir ist was dazwischen gekommen.
Ah, Mist.
Sehr schöne Überleitung.
Deshalb musste ich deine jetzt ein bisschen abwürgen, bevor du mir die Pointe versaust.
Ja.
Ich bin Vater geworden. Ganz überraschend, zum zweiten Mal.
Yeah, ganz überraschend.
Also für uns war das jetzt nicht so überraschend. Du hattest da schon erzählt von.
Geht schon noch überraschender.
Geht überraschender, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das nicht 9 Monate lang wusste. Oder vielleicht gesagt 9 Monate und 2 Wochen.
Stimmt, das war ja.
Baby hat sich ein bisschen bitten lassen. Ja, ich bin jetzt stolzer Vater eines zweiten Kindes, ein Sohn. Kind wohlauf, Mutter wohlauf, alles top. Und ja, das hat mir ein bisschen, ich hatte ja, glaube ich, noch in einer der letzten Sendungen, wo ich dabei war, ja irgendwie erzählt, dass der gelieferte Herd im Arsch war. Und mein Plan war eigentlich diese ganzen, wie das so ist, so dieser Nestbautrieb vor der Geburt, musst du dann noch so deine Wohnung irgendwie, weiß nicht, Frauen fangen dann an, wild aufzuräumen und so. Und Männer offensichtlich so zu Heimwerkern. Und ich wollte das eigentlich noch fertig kriegen, aber hat
nicht funktioniert. Das kenne ich beides nicht. Das hätte man mir mal sagen müssen. Hätte man uns mal sagen müssen.
Ich habe am Tag vor der Geburt noch eine Garderobe gebaut.
Das passt ins Bild.
Gut, wir sind auch einen Monat vorher rumgezogen. Also, das
Ja. Ja, das ist Nestbautrieb Deluxe, wenn du noch eine neue Wohnung einrichtest. Ein neues Haus.
Ja.
Ja. Nee, also, ob das jetzt irgendwas damit zu tun hat oder nicht, ist völlig egal, aber mein Plan war halt noch so, diesen Herd, das hätte ich gern noch gemacht und ich hatte ja dann auch den Elektriker und alles und hab den ja dann erstmal vertagen müssen. Ja, und dann war halt irgendwie, wie das so ist, wenn du den Termin, den Geburtstermin überziehst, dann sind Hebammen da relativ entspannt, aber Ärzte werden dann zittrig. Und das, ich nehme an, da steckt irgendwie versicherungstechnische Problematiken oder irgendwas dahinter, so Belangbarkeit, nee, wie heißt das? Accountability, wie sagt man auf Deutsch? Also jedenfalls, die müssen dann sich erst covering-mäßig dauernd absichern und müssen dauernd das Baby und die Mutter überwachen, weil da halt die Gefahr im Raum steht irgendwie, dass die Versorgung des Kindes irgendwann mal abfällt, was weiß ich, Plazenta stellt die Versorgung ein oder irgendwelche solche Dinge gibt's da, mögliche Problemfelder. Weshalb du dann am Anfang, so nach dem Termin, jeden zweiten Tag ins Krankenhaus zitiert wirst und dich da 2 Stunden, was weiß ich, mal Ultraschall und immer Herztöne vom Baby über dieses CTG abhören und dann wieder nach dem Baby gucken und dann wieder nur die Herztöne und dann wieder nur CT, dann wieder beides und jedes Mal so im Wechsel. Und ich glaube, so nach 7 Tagen oder so, kommst du dann jeden Tag.
Boah.
Und das ist halt nervig. Super ätzend jetzt in Corona-Zeiten, wenn du, ich darf da halt nicht mit rein. Ja, das heißt, ich sitze dann draußen mit der großen Tochter im Auto oder vagabundiere durch die Gegend, wo es aber keine Restaurants gibt, in die du reingehen kannst. Und
auch, aber ihr wart dauernd Eis essen.
Wir waren dauernd Eis essen, das war so eine Zwangsmaßnahme, so was willst du denn auch machen? Du läufst
dann mit dem Vater durch die Stadt ziehen und Eis essen. Oh,
ja gut, ja, aber das ist halt auch irgendwie nur so und so lange lustig. Für die Kleine natürlich schon, aber die hat dann auch irgendwann so, ja, ich will jetzt nicht zum Krankenhaus fahren. So, ja, wir müssen aber zum Krankenhaus fahren. Und ja, und für meine Frau natürlich auch nicht so besonders angenehm, gell, die liegt dann da immer mit Maske und sitzt in irgendwelchen Wartezimmern und du möchtest halt in Corona-Zeiten eigentlich nicht in einem Krankenhaus sein, schon gar nicht, wenn du hochschwanger bist. Da sind einfach viel zu viele Menschen mit, weiß nicht, wenn du dann unten reingehst, Corona-Testcenter links den Gang runter, Kreißsaal rechts den Gang runter, denkst du, das kann ja nicht wahr sein, wo bin ich denn hier? Ja. Naja, aber bisher toi toi toi, alles gut gegangen. Wobei Corona Inkubationszeit wissen wir ja alles noch nicht, aber hoffen wir mal das Beste. Und irgendwann nach, ich glaube, 11 Tagen drüber oder so, 12, weiß ich jetzt gar nicht genau, hat der Kollege dann doch mal überlegt, sich, dass er da mal rauskommen möchte. Und ich meine, am Ende nach so 10, 12 Tagen fangen die Ärzte ja dann an, richtig nervös zu werden. Dann wollen sie ja einleiten und das werden oft wirklich keine schönen Geburten.
Oh nee, das ist überhaupt nicht schön, ne?
Ja, das wird dann so mit Hormonen oder gibt es verschiedene Varianten. Und dann werden das immer so, also da entstehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit diese klassischen 40 Stunden Horrorgeburten draus, von denen man immer hört. Mhm. Die sind da sehr viel wahrscheinlicher unter so Einleitung. Das muss nicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch erheblich erhöht. Nach allem, was ich so an Informationen zusammenkratzen konnte. Und das wollten wir irgendwie vermeiden und das hat sich dann am Schluss auch noch vermeiden lassen. Ja, und dann ist er irgendwann geboren worden und ja, jetzt sind wir zu viert. Das
sehr gut.
Hat allerdings den Herdplan verschoben. Also dieser Herd, das liegt hier immer noch in meinem Arbeitszimmer in einer Kiste neben mir.
Wir haben uns ja heute kurz gesehen und ich musste deiner Frau versprechen, dass ich demnächst vorbeikomme, eine Säge mitbringe und dann wird der Herd da reingesägt. Und ich finde das schon nicht schlecht, wenn dann noch jemand anderes mit drauf guckt und sich da nicht vermessen wird.
Ah ja, okay. Sich vermessen wird.
Wenn wir zwei dann dabei anfangen zu trinken, ja, dann genau. Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns da nicht vermessen oder mit der Säge wehtun?
Du hast doch da von dem Martini gesprochen. Lass erstmal hier eine kleine Runde.
Und dann genau. Ja, nee, also man muss dazu sagen, meine Frau hat schon immer eine gewisse Hassbeziehung.
Ein Misstrauen gegen alles, was du tust.
Nein, nein.
Das klang jetzt so.
Nee, das tatsächlich nicht. Das wirklich nicht. Nee, zu elektrischen Sägesystemen. Und sie hat mal miterlebt, wie ich eine Buchenarbeitsplatte mit einer Stichsägen, mit einem Stichsägenblatt, was nicht für Hartholz geeignet ist, und Buche ist ja nun wirklich Hartholz. Ja. Das ist kein Spaß. Ich war damals möglicherweise etwas unterinformiert über Sägeblätter-Varietäten und hab das mit einem so ein Durchschnitts für, weiß nicht, so Allzweckholz-Quatsch-Sägeblatt. Das hätte man nicht für Hartholz nehmen sollen. Und ich habe das Ding durchgekriegt, das war nicht das Problem, aber diese Säge war mehr, es war mir so, als wenn ich Rodeo reiten würde auf der Säge. Und
klingt super.
Das hat sie möglicherweise etwas verschreckt. Ich habe dann bei späteren Sägearbeiten mit dieser Säge und auch wieder an Buchenholz die richtigen Sägeblätter gehabt. Und dann geht es auch sehr viel smoother davon. Aber dieses Trauma hat sie dann noch nicht ganz überwunden und deshalb mag sie das nicht, wenn ich... Also ihre Aussage war so nach dem Motto, wir haben hier ein Kleinstkind und dann noch das Große, was ja auch noch nicht so wahnsinnig alt ist.
Und du wärst mit der Säge in den Oberschenkel,
und,
genau.
Und du wärst mit der Säge auch noch alleine, da wäre auch niemand dabei, weil sie würde auf jeden Fall aus dem Raum gehen. Schon allein mit den Kids, weil das kannst du ja denen nicht antun. Und da ist hier ein bisschen Unwohl bei. Und deshalb hat sie den Stefan direkt vom Fleck weg akquiriert. Ja, weiß nicht.
Das wäre mir schon halt lieber.
Gemeinsam. Ja, genau.
Super.
Sehr gut.
Ja.
Gut, dann perforieren wir mal ein bisschen meine Küchenschränke. Ja. Ich hatte tatsächlich irgendwie angefangen, das abzumessen und habe schon mit dem Kopf in dem Küchenschrank gesteckt und habe schon angefangen, irgendwie Maße rauszusuchen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, so am nächsten Tag mache ich das jetzt mal. Dann fange ich das an, wirklich durchzuführen. Und in der Nacht kam das Kind. Also in der Nacht sind wir ins Krankenhaus.
Ja gut, ja. Dann ist,
so ist das
der
dann.
Fokus auch erstmal ganz anders.
Ja, liegt der Plan auf Eis.
Ja.
Genau. Nee, aber insofern, ja, was das jetzt so fürs Leben heißt, merkt man dann so. Ich weiß nicht, Christoph, du kennst das ja sicher. Wobei bei euch war das ja etwas tumultiger.
Ja, die Geburt war natürlich tumultiger, aber wie das ist mit zwei Kindern, das ist ja dann irgendwann zumindest ähnlich. Oder wie das ist mit einem Kleinkind und einem Säugling, ist ja auch wieder eine bestimmte Kombination.
Wie alt war dein Großer, als die Kleine kam?
2,5. Ja, oh. Ja, doch, als er nach Hause kam, war er 2,5. Okay. Deine ist älter, gell?
3,5, ja. Oder?
3,5, ja. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe heute gerade wieder an die Zeit zurückgedacht, wie er da so drauf war und was er konnte und was er auch ein Jahr vorher schon, wie er das drauf war, das ist so anders wie das, was die Rosa bringt. Es ist halt, ja, es ist natürlich ein Allgemeinplatz, aber wie krass unterschiedlich die waren in dem, was sie konnten auf verschiedenen Gebieten. Also ich meine, klar, das Laufen sowieso, weil da hat sie ja noch eine Schädigung, die ja hoffentlich bald, sie kriegt jetzt nächste Woche ihre Orthesen. Das ist, muss man sich so vorstellen, wie das, was Forrest Gump als Kind getragen hat. Nur ein bisschen modernisiert, aber tatsächlich auch nur ein bisschen modernisiert. Weil sie einen zu hohen Muskeltonus hat in der Wade und deswegen nicht auf dem ganzen Fuß läuft, sondern nur auf den Zehenspitzen, also wie so ein Tyrannosaurus. Und
hat sie auch zu kurze Arme? Entschuldigung.
Und wenn ich halt überlege, was der Lucius halt, als sie geboren ist, was der schon alles konnte, ja, oder als sie noch gar nicht da war, war der nicht mal 2 und musste halt allein ins Auto klettern auf seinen Sitz, weil die Theresa ihn nicht mehr heben konnte. Und die Rosa fängt halt jetzt langsam an, auf ihren Sitz zu klettern und sie ist halt jetzt 3. Also es ist schon, ja, krass. Und dann auf der anderen Seite, wie sie redet. Also die redet halt so gescheit daher, dass ich manchmal sage, also Kind, da waren wir neulich bei der ITU-Untersuchung und da musste man so ankreuzen, wie sie bestimmte Sätze bildet, ja. Also ob sie so wie Yoda spricht oder echte Drei-Wort-Sätze schon, ja. Und da habe ich gesagt, ey, da fehlt noch eine dritte Spalte, so benutzt den Genitiv richtig. Also, wirklich krass. Ja. Und also das ist eben so, das hat man ja beim ersten Kind nicht. Gell? Beim ersten Kind ist ja alles so, jeder Schritt, den es macht, jedes, was es neu macht, ist genau im richtigen Moment oder genau in dem Moment, in dem er es halt gerade macht. Und es ist toll, ja, in dem Moment, wo er es macht. Und beim zweiten Kind setzt du ja vielleicht nicht immer und auch nicht bewusst, aber setzt es ja immer in Kontext. Denkst dir so, okay, jetzt fängt das Kind an zu laufen oder jetzt fängt es an, sich umzudrehen oder jetzt fängt es, keine Ahnung, jetzt macht es gerade das oder das. Und dann überlegst du so, wann hat das der andere gemacht? Ah, ein Jahr früher oder ah, ein Jahr später oder ja, so etwa gleich oder irgendwie hat er das ganz anders gelernt, ja, irgendwie flüssiger gelernt oder weniger flüssig, keine Ahnung, ja. Also man vergleicht das Kind halt immer, ne? Und dann fragt man sich halt als nächstes, oder frage ich mich, woran liegt das? Ich meine, klar, es kann einmal sein anatomisch, ne? Klar, so wie bei ihr mit dem Laufen, ja, das ist eine anatomische Sache. Mhm. Aber dann ist ja auch die Dynamik eine ganz andere. Du, zum Beispiel mit dem aufs Klo gehen, ja, sie fängt jetzt gerade wieder an, aufs Klo zu gehen. Das hat sie vor einem Jahr schon mal gemacht, hat es dann wieder aufgehört und macht es jetzt wieder und ist jetzt fast sauber. Und da hat die Theresa immer gesagt so, erinner dich mal, wie das beim Lucius war. Mit dem haben wir stundenlang auf dem Klo gesessen und ihm gut zugeredet. Das machen wir mit ihr einfach nicht. Ja, und das stimmt. Zeit
nicht für da, genau.
Ja, ja, oder man nimmt sie sich halt nicht mehr. Du hast beim zweiten Kind, nimmst du dir für manches nimmst du dir natürlich viel Zeit. Und für manches nimmst du dir aber überhaupt keine Zeit mehr, weil das hast du ja schon alles erlebt. Und das ist für dich nicht mehr besonders. Und du ignorierst es vielleicht auch, weil dein anderes Kind ja dieses Stadium schon überstanden hat und du denkst dann so, ja, okay, das ist irgendwie überstanden oder so, klappt schon. Also das hast du irgendwie innerlich schon abgehakt. Und deswegen, ich meine, es ist nicht so, dass wir unser Kind dann dass wir unserem Kind sagen, hier, geh aufs Klo und mach was, damit habe ich nichts mehr zu tun. So ist es natürlich nicht, gell? Aber es ist irgendwie, man macht dann um manche Sachen, um die man wahnsinniges Geschiss gemacht hat beim ersten Kind, macht man beim zweiten dann gar keins mehr. Und auf der anderen
Seite. Man wird entspannter, klar, logisch.
Genau, man wird entspannter. Und auf der anderen Seite, also man könnte jetzt denken so, okay, das zweite Kind hat es also schwerer. Auf der anderen Seite hat es aber ein Vorbild in dem ersten Kind, was ihm ja unheimlich viel Input auch gibt und auch viel hilft.
Was den ganzen Tag da ist und mit dem die ganze Zeit redet,
genau,
die ganze Zeit interagiert.
Genau. Ja, wo ich dann auch denke so, guck mal, jetzt spielen die so schön miteinander. Wie war das für einen Lutzfuss? Der hatte da keinen, mit dem er da gespielt hat, ja? Das ist halt, ja, zweites Kind ist halt wirklich echt anders als das erste Kind. Mhm.
Die,
und das lustige, dass du sagst, erste Kinder sind.
Stimmt.
die, das ist lustig, das gibt ja so diesen, diese Theorie, sag ich mal, dass zweite Kinder den Fokus eher auf so motorische Entwicklung legen. Das ist jetzt bei deiner Tochter offensichtlich anders, aber gut, die hat da auch diese Prädisposition. So diese Theorie ist so in die Richtung, dem ersten Kind ist es wie, ist die Bezugsperson sind die Eltern. Die hauptsächliche Bezugsperson sind die Eltern. Und mit denen muss man sprechen. Deshalb wird Sprachentwicklung fokussiert. Und man muss irgendwie gucken, dass man mit denen kommunizieren kann. Und bei den Zweitkindern sind natürlich auch die Eltern wichtig, aber es ist so diese Idee, Kommunikation unter Kindern, unter Geschwistern, die verstehen sich schon irgendwie.
Geht auch, durch auch auf durch, Maul hauen.
Ja, geht auf vielfältige Art und Weisen. Und im Zweifel ist es auch manchmal so, dass du die große Kinder fragen kannst, was meint der Kleine, und die übersetzen das dann.
Ja,
das stimmt, die, ja. Die verstehen den kleinen Geschwister teilweise besser als die Eltern.
Das wäre überraschend, wenn das jetzt bei euch schon gehen würde, oder?
Bei uns geht das jetzt natürlich noch nicht, nee, aber meine Frau arbeitet ja in dem Bereich, insofern, ich habe da immer so ein bisschen, kriegt da immer so Secondhand-Wissen übergeholfen, wenn ich mal wieder was nicht verstehe. Und da ist dann so bei den Zweitkindern sozusagen die Präferenz ein bisschen, das ist natürlich nicht für alle und jeden, aber
also da eben
so
würde mich die statistische Auswertung interessieren oder ob es nur eine gute Theorie ist. Weil also bei meiner Schwester und mir trifft das auch überhaupt nicht zu, ist genau andersrum bei uns. Aber
ja gut, da kommt natürlich nochmal der nächste Faktor, so dass
Geschlecht.
Man so Mädchen nachsagt, genau, ja. Geschlecht nachsagt, dass Jungs eher so ein bisschen auf das Motorische gehen und Mädchen auf das Ding. Ist natürlich auch wieder nur so ein grober Hammer von Theorie, aber das musst du dann halt irgendwie
überlagern. Ja gut, und dann muss man da natürlich, um das in Kontext zu setzen, darüber sprechen, warum das so ist, gell? Weil die Gesellschaft sie dazu macht.
Na klar, ganz genau, ja klar. Ja, da ist natürlich viel Ursache-Wirkungs-Fragezeichen da noch drin. Ursache-Wirkung ist falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Was ist Henne und was ist Ei?
Ja.
Ja. Nee, aber es ist lustig. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das bei unseren entwickeln wird. Das ist ja jetzt der Altersabstand ein bisschen mehr. Wie ist das bei euren Brüdern und Schwestern? Wie
viele Jahre seid ihr auseinander? Genau 3 Jahre, also 2 Wochen weniger als 3 Jahre sind wir auseinander. Und mein kleiner Bruder ist ja ein Nachzügler, der ist ja 8,5 Jahre jünger als ich.
Das ist lustig, mein
der Bruder ist tatsächlich,
ja. Mein Bruder ist 3 Wochen weniger als 2 Jahre jünger als ich.
Ja, cool. haben die Eltern immer. Ja, ich sag das.
Ach, da möchte ich bitte, also musst du so, wirklich, weißt du?
Also, ja, genau, alle nee. Haben Sex, aber nicht die eigenen Eltern. Nee, und also mit meinem Bruder muss ich sagen.
Achso, um das zu vervollständigen, mein Bruder ist knapp 4 Jahre jünger als ich. Nicht ganz. Fehlt ein Monat.
Ja, genau. Genau. Ja, genau. Wieder. mein Bruder hat allerdings tatsächlich einen ganz anderen Monat Geburtstag. Also meine Eltern haben das dann irgendwann umgestellt, den jährlichen Geschlechtsverkehr. Und wie gesagt, der war 8 Jahre, also kam 5,5 Jahre nach der Claudia. Und der war schon deutlich Nachzügler, gell? Also da war dann die Dynamik schon eine ganz andere, weil wir eben, wir waren noch nicht erwachsen, schon klar, aber wir waren halt schon, ja, Schulkinder, Claudia noch nicht ganz, aber fast. Das ist schon eine ganz andere Dynamik, als wenn du die Kinder, also meine Kinder jetzt fast gleichberechtigt in den Sandkasten setzen kannst und die unterhalten sich da und haben Spaß, ohne dass es jetzt so eine starke, der Große passt auf das kleine Kind auf Dynamik ist. Das ist natürlich schon, wenn einen Achtjährigen und ein Kind und ein ganz kleines Kind hast, ne?
Ja.
Ist schon anders. Also, ich glaube, mein Bruder ist da in manchem, obwohl wir natürlich da waren, aber in manchem schon, ich würde sagen, nicht wie ein Einzelkind aufgewachsen, aber ja, so ein bisschen hat es den Hauch dieser Dynamik schon, ne? Weil er eben schon, ja, er ist halt das einzige Kind in diesem Alter, in dieser Familie.
Ja. Ja, aber würdest du sagen, was hat das mit der Beziehung zu deinem Bruder gemacht? Also ist es, hast du das Gefühl sozusagen, mit dem konnte ich nicht viel anfangen, weil viel zu klein, oder kam erst später, dass ihr was miteinander anfangen konntet, oder?
Ja, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, kann ich mich schon so erinnern, dass ich eben, wenn wir gespielt haben, dass ich mit meiner Schwester gespielt habe und mit meinem Bruder, da kann ich mich eigentlich nicht an Situationen erinnern, eben weil er eben einfach derb jünger war, gell? Also ich meine, als der in einem Alter war, wo es dann eben schon als irgendwie Spielen geht, so nicht als Baby, sondern ja, da war ich ja schon Teenager. Also und deswegen, nee, ich habe da, also
stimmt, was wenn das der in die angeht, Schule kommt, da bist du ja schon 13, 14.
Ja,
das ist ja echt eine ganz andere Welt.
Genau. Und deswegen, also genau das, der war halt dann, ja, der Kleine bei uns. Und der lief schon auch so ein bisschen mit und meine Klassenkameraden fanden das auch mal ganz lustig und so. Aber der war halt schon, also es war halt kein echter Spielkamerad, gell? Also da habe ich da eigentlich keine große Beziehung zu ihm aufgebaut. Und das hat sich eigentlich, muss man schon sagen, erst ansatzweise verändert, als wir dann in Frankfurt im gleichen Haus gewohnt haben, gell? Also das, ja. Das hat schon eine größere Nähe gebracht als die gemeinsame Kindheit. Obwohl es ja, auch keine.
Spätestens, also, als du dann eine ganze Nacht über ihn wachen musstest.
Da. Genau. Bei meinem Junggesellenabschied. Aber es ist schon so. Also kann man ja ganz wertneutral. Ich habe keine große Nähe zu meinem Bruder. Also keine geschwisterliche große Nähe. Ja, also es ist, weil wir sind eben, wir stammen aus dem gleichen Haushalt, aber wir waren nicht gemeinsam Kinder. Also und das, ja, das fehlt dann schon, klar. Was heißt fehlt? Ja? Ist halt genau da. Also ob das fehlt, sei mal dahingestellt. Ja.
Es ja, fehlt, um so eine Nähe zu herzustellen.
Ich finde es ja immer so eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man plant, ein zweites Kind zu kriegen oder darüber nachdenkt, wann wäre da der geeignete Zeitpunkt dafür. Ich weiß nicht, ob
total,
ihr auch Gedanken
total
gemacht habt, Christoph. Und natürlich kann man immer nur aus dem eigenen Erfahrungsschatz da gehen und kannst jetzt sagen, okay, also bei mir sind es jetzt fast 4 Jahre oder so roundabout 4 Jahre, bei dir so 2. Und dann findest du entweder, ja, das war gut oder das war scheiße. Aber da hast du halt nur einen Datenpunkt. Da kannst du jetzt noch nicht so richtig viel mitarbeiten. Und ich
naja,
fand
gut,
meine 4 Jahre gut. Ja. Also und deshalb bei uns sind es jetzt 3,5 geworden. Das ist nah dran, aber es ist halt, wie gesagt, nur ein Datenpunkt. Also und nur eine Familie, nur eine Beziehung zwischen 2 Menschen. Das kann natürlich bei 100 anderen Leuten total anders ausgehen.
Deine Frau hat keine Geschwister, gell?
Nee, meine
ja,
Frau
genau. Ist ein Kind. Also die Theresa hat ja eine Schwester, die einen größeren Abstand hat. Müsst ihr jetzt überlegen, wie viel? Ich glaube 6 Jahre oder so. Und da hat sie schon, also daraus hatte sie schon den Schluss gezogen, dass das eigentlich ein bisschen zu groß ist, dieser Abstand. Und also gerade so, was Teenagerzeit angeht und so, weil halt das für den Teenager echt nervig ist, so ein Kind noch als Geschwisterchen zu haben.
Ja, wenn du 16 bist und der andere ist 10, das ist halt schon irgendwie nervig.
Ja, vor allem meine Schwägerin hatte 16
und 12, das ist auch nicht besser, aber es sind halt immer so Phasen, gell? Also
meine Schwägerin hatte zwar ein eigenes Zimmer, aber das Zimmer von meiner Frau war ein Durchgangszimmer in das Zimmer meiner Schwägerin.
Oh je.
Ja, das heißt, es musste alle immer an der Theresa vorbei. Das ist natürlich nicht so schön, gell?
Das ist auch super, wenn man Dates haben möchte und so.
Ja, genau. Super. Wir haben das eigentlich bewusst, diesen Abstand gemacht, so nach gut zwei Jahren. Und
also es ist doch nicht der jährliche Geschlechtsverkehr, sondern da steckt ein Plan dahinter.
Es war bei uns kann das ja nicht der jährliche, weil bei uns sind ja der Lutz hatte ja einen Silvestertermin und die Rosa im Juli. Also von daher kann das nicht sein. Der halbjährliche Geschlechtsverkehr war das.
Denk immer dran, deine Kinder hören das vielleicht nochmal irgendwann.
Ich wollte jetzt gerade Lucky You sagen, aber nee.
Grandios.
Nein, bei uns ist es auch ein halbes Jahr oder so verschoben.
Sehr gut.
Nee, aber oh Gott. Das ist tatsächlich eben so eine Frage. Ich glaube nicht, dass du den idealen Abstand treffen kannst. Weil du wirst immer irgendwie, selbst wenn die gleich alt sind, da wird es auch Nachteile geben.
Nachteile, ja klar, logisch.
Genau, und die Frage ist dann halt, was überlegst du dir sozusagen oder lässt du es einfach auf Zufall, kann ja jeder machen, wie er will, aber da kannst du natürlich noch ganz andere Sachen, was weiß ich, irgendwann fängt eine biologische Uhr an zu ticken, das kann ein Argument sein.
Klar.
Irgendwann einfach den Hammer fallen zu lassen und so, also und zu sagen so, jetzt machen wir mal, sonst ist es zu spät.
Ja, oder auch jetzt.
Oder was weiß ich.
Wir wissen nicht, wie das mit Corona jetzt weitergeht, gell? Wir wissen nicht, was in den 9 Monaten ist. Ob wir da immer noch in diesem Ausnahmezustand sind. Will man dann jetzt gerade ein Kind zeugen? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich mir vielleicht auch sagen, ach komm, ich warte mal noch ein halbes Jahr. Keine Ahnung.
Dann wird dein guter Plan von 2 Jahren plötzlich doch zu 3 oder so irgendwas.
Ja, klar. Also, kann sein.
Da gibt so viel.
Was anderes Indiskretes.
Ja, oder die eigene, warte mal, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, okay. Oder die eigene Karriere oder sowas, oder was ist so?
Ja, klar, auch das.
Befindest dich zwischen Jobs oder irgendwas und denkst dir so, wenn ich jetzt da eine Schwangerschaft und eine Elternzeit dazwischen schiebe und dann danach das ganze Thema wieder aufrolle oder solche Sachen, du kannst ja 1000 Gründe haben, das irgendwie umzuschichten. So, jetzt deine Indiskretion.
Habt ihr so ein Datum oder so ein Punkt oder anders gefragt, wisst ihr, wann eure Kinder gezeugt wurden? Oder bildet ihr euch ein, das zu wissen? Habt ihr da so einen Punkt, der sagt, das war die Nacht? Habt ihr sowas?
Beim zweiten Kind ja, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine, die so mega special war oder so.
Ja, und war das bewusst in dem Moment? So, jetzt mach ich
das
Kind?
Nee,
das nicht.
Der Versuch war darauf angelegt, sag ich mal, ja, das schon. Aber dass es die Nacht sein würde, wo es klappt, das nicht.
Stefan?
Ich kann es nicht genau sagen, dass es irgendwie da muss, also vielleicht irgendwie rückrechnend so,
genau so.
Vermutlich ist es das Datum gewesen, aber jetzt nicht so. Jetzt, heute, das war's, wow.
Nee, ich hab das eher so hinterher so grob rückrechnen, so wann war das wohl etwa? So, das ist ja, ist ja dann nur ein paar Wochen, ne?
Ja.
Ja, höchstens. Und dann, aber davon ausgehend zu sagen so, und dann war es bestimmt dieses eine Mal. Ja, so dieses, ja, und dann trifft man halt irgend, oder dann sucht man sich halt eins, was besonders gut passt, gell?
Wo du im Garten so laut gejodelt hast, das einmal.
Genau. Ja, oder wo man schon den Gedanken hatte, ja? Wo man so einfach so, komm, heute machen wir ein Kind. Ja, und dann bist du irgendwie 10 Wochen später schwanger. Hier, guck, ich hab's gesagt.
Da war ich besonders enthusiastisch.
Genau. Ja. Nee, hab ich weiß ich bei beiden Kindern.
Ja?
Sehr gut.
Okay.
Mhm. Ja, ja.
Aber nicht so, dass du am nächsten Morgen aufgestanden bist, so, yeah.
Yeah.
Kind gemacht. So war's nicht.
Doch, doch. Exakt so.
Okay. Nichts anderes hätte ich jetzt auch erwartet bei dir.
Liebe Hörer, steht ihr auch jeden Morgen auf und denkt euch, Kind gemacht oder geht euch das anders?
Jeden Morgen, das würde nein, mich beängstigen, also, aber.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre ganz schön anstrengend. Also, ja. Ich glaube, ist klar, was ich meine.
Weiß ich nicht, aber hoffen wir es. Gut. Ja.
So, jetzt haben wir ganz schön viel über Kinder machen und alles drumherum geredet.
Mhm.
Wir haben aber überraschenderweise noch weitere Themen. Bob, du hast hier ein Thema.
Wie sollen wir denn jetzt da wegkommen?
Du hast hier, ich gehe jetzt einfach weg. Du hast hier noch ein Thema reingefuscht von der Seite.
Ja,
das heißt Dolores.
Ja, so habe ich meinen Sohn genannt. Nein.
Dolores? Was? Dolores?
Ich fand Dolores einen schönen
Dolores. Ach,
Dolores. Dolores, es wundert mich, dass dir nicht sofort.
Ja, ich weiß, was es ist.
Ach, du weißt, was es ist. Okay, gut. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Es ist wir hatten vor einigen Folgen ein wunderbares Adventure.
Einigen Folgen, das ist
vor einigen
8 Jahre her gefühlt oder so.
Weiß ich nicht. Kann das mal einer nebenbei googeln. Hatten wir über Thimbleweed Park gesprochen. Ein Adventure.
Adventure-Game.
Ein Spiel, also zum Spielen.
Ein Computerspiel, ein Adventure-Game für Mac und PC und was weiß ich noch, iOS glaube ich auch und Android wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, habe ich aus dem Augen verloren. So ein klassisches Point-and-Click-Adventure, so gehe zu, nimm, kombiniere, benutze X mit Y und eben auch gemacht von Ron Gilbert und Gary Winnick und Ron Gilbert kennt man noch, das ist der einer der Herren, die hinter sowas wie Monkey Island und so stecken.
Mhm.
Also jemand, der wirklich da sozusagen den Silberrücken in Sachen Adventure Games hat. Und der hat jetzt offensichtlich in Corona-Lockdown-Zeiten Langeweile gehabt und hat sich mit Gary Winnick zusammen und noch einigen anderen der Leute aus den Thimbleweed Park-Tagen zusammengetan und hat ein kurzes Mini-Adventure programmiert namens Dolores. Dolores ist eine der Figuren aus dem Thimbleweed Park-Spiel. Und sie haben wohl auch nur so Restgrafiken und also Assets, wie es so schön heißt in der Entwicklung, also Grafiken, Sounds etc., die sie noch auf den Rechnern hatten, benutzt, um das nochmal anders zusammen zu kombinieren und eine kleine Minigeschichte innerhalb dieser Welt zu erzählen. Und haben da noch ein kostenloses kleines Mini und das ist eben der Punkt kostenlos. Ich habe jetzt den Podcast angefangen zu hören, den sie dazu rausgehauen haben. Die haben ja damals ihre Entwicklung mit einem Podcast begleitet und der hat jetzt, ist wie so ein frankensteinisches Monster wieder auferstanden und hat eine Folge plötzlich von sich gegeben. Ich hatte den zufällig noch in meinem Feedreader, ich hatte es schon gar nicht mehr.
Ja, bei mir taucht das auch so.
Bewusst und dann, ich hatte den sogar damals auf Priority gesetzt und er war auch immer noch auf Priority und plötzlich knallt diese Folge da ganz oben rein. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Und die haben tatsächlich so gesagt, sie haben mal geschätzt, die Kosten für dieses Spiel, wenn man das berechnen würde, lägen so ungefähr bei $10,000, was sie da jetzt so an Aufwand reingesteckt haben. Aber sie haben es auf Steam einfach frei zum Download gestellt und das finde ich cool. Ich habe es schon runtergeladen, aber ich habe
Werbung mit drin, um das nachzufinanzieren, oder?
Nein. Das ist einfach
cool.
Ein Minigame. Ich habe noch keinerlei Ahnung davon. Ich wollte es jetzt nur mal als Information in die Welt tragen oder weitertragen sozusagen, weil ich das cool finde und weil ich Thimbleweed Park sehr mochte. Ich glaube, du auch, Stefan, oder?
Mhm.
Und ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich bin aus nahezu naheliegenden Gründen des letzten Kapitels nicht wirklich dazu gekommen, da jetzt schon reinzugucken. Aber ich habe das vor.
Und zum ersten Mal haben wir in Folge 367 The Homesman über Thimbleweed Park gesprochen. Die kam raus am 9. Dezember 2014. Das Spiel ist dann Ende März 2017 erschienen. Also alles schon
knapp. gerade neulich gewesen.
Alles schon etwas her.
Ja.
Ja. Und das gibt's auch für Android, ja?
Ich glaube, weiß ich nicht. Im Moment ist es nur auf Steam, das heißt also im Moment nur für Desktop. Ja. Die anderen, das Originalspiel gibt es, glaube ich, auch für iOS und Android. Aber ich denke mal, dass diese Umsetzungen im Zweifel viel Arbeit machen und dass sie die entweder noch nicht gemacht haben oder auch nicht machen werden.
Also jetzt für das Kostenlose, aber das,
für das Kostenlose,
was Geld genau kostet, das müsstest du eigentlich überall kriegen.
Ja, das kriegst du. Also das Große kriegst du überall. Ja. Aber okay, ich bin noch nicht sicher, ob es jetzt Sinn ergeben würde, das Mini-Adventure zu spielen, wenn du das Große nicht gespielt hast, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht kann man das wahrscheinlich spielen, aber man wird wahrscheinlich viele Anspielungen, Gags und so nicht kapieren, weil das halt neben der Hauptstory läuft und wahrscheinlich davon profitiert, wenn du die Hauptstory kennst.
Eines der ganz wenigen Spiele, was ich wirklich fertig und durchgespielt habe. Bis zum Ende.
Ja.
So, wir haben noch ein ganz anderes Thema auf der Agenda, was aber wieder passend den Kreis schließt zu unserem
Das muss man nachschenken.
Zum Sägeprojekt mit deinem Herd indirekt. Ich habe jetzt
kommt's.
Angefangen, meine Bar, also die Bar für das neue Haus, jetzt nachdem wir hier gut ein Jahr wohnen, endlich mal in Angriff zu nehmen. Ich habe viel Zeit mit Planen und Überlegen und Bauen und Umbauen und meine Frau hat ganz viel gestrichen und nachgearbeitet und so. Das heißt, da ist jetzt schon ein sehr hübscher Raum entstanden. Das Backboard steht auch schon. Das habe ich, glaube ich, auch hier schon mal erzählt. Und jetzt habe ich angefangen, den Tresen, also den eigentlichen Tresen zu bauen. Weiß ich nicht, hab ich euch ja auch ein Foto geschickt, so irgendwie, ja, so, es wird ähnlich wie die alte Bar, also irgendwie ein Gefrierschrank drin und so ein Speedrack, also wo Flaschen eben drinstehen, die man im Dauerbetrieb sozusagen hat, an die man schnell rankommen möchte. Und ich habe dann noch eine Seite, wo ein paar Schubladen und eben so ein paar Tabletts, wo man Gläser, die zurückkommen oder frische Gläser gut lagern kann, mir ein paar Sachen überlegt und habe ich jetzt angefangen zu bauen und hatte auch schon einiges an Holz bestellt, nur die Rückwand, also die Wand quasi, wo die Gäste davor stehen, die hatte ich irgendwie noch nicht bestellt, weil ich dachte, ach, das machst du als Letztes, weil ich das bei der alten Bar, hatte ich das auch erst so im zweiten Anlauf gemacht, weil ich es erstmal ohne den Teil gemacht habe, aber dann habe ich gemerkt, so meine Planung diesmal, das Ding wird einfach zu instabil, wenn ich die Rückwand nicht habe. Und da ich den gesamten Tresen eben nicht zerlegbar baue, ist der halt auch wirklich erst nur dann stabil, wenn die Rückwand da ist. Das heißt, ich bin neulich im Baumarkt gefahren, habe die Rückwand gekauft, 1,50 m x 1,22 m zusägen lassen, bezahlt, rausgefahren, stehe vor meinem Auto, versuche den einzuladen und stell fest, so, boah, da fehlen 10 cm. So kriegst du den
nicht in
deinen Kombi rein.
Boah, nee, das darf nicht wahr sein.
Ja, so. Mist, was machst du denn jetzt? Stehst du vom Baumarkt, weißt du, die Leute drumherum gucken dich schon mitleidig an. Und ich meine nämlich, ich habe das, die Rückwand von der alten Bar, die hatte ich sogar schon mal im Kombi drin. Die ist aber sehr dünn und biegsam. Und die jetzige ist halt nicht mehr so biegsam, weil die dicker ist, weil die eben quasi, ich will da noch Möbeldübel, also nicht Möbeldübel, doch Holzdübel heißen die, noch reinmachen. Das heißt, ich brauche wenigstens ich glaube, die ist 12 mm dick, dass ich wenigstens so 8 mm oder so da reinbohren kann. Und dann stehe ich da und dann hatte ich zum Glück
da stehe ich da mit meinem Schwanz in der Hand und bin da angeschissen.
Genau so war's. Oder mit meinem Holz vor meinem Auto und habe betröppelt aus der Wäsche geguckt. Ich habe überlegt, gehst jetzt rein, lässt es dir zersägen und klebst zu Hause wieder aneinander.
Voll ätzend. Nee.
Ja, im Endeffekt habe ich dann meinen Cousin angerufen in der Hoffnung, dass er zu Hause ist und dass auch seine Mutter zu Hause ist, weil die hat nämlich so ein schön großes Auto, wo man sowas gut reinkriegt. Und er war zu Hause, sie war zu Hause, irgendwie Viertelstunde später war er da und hat mich gerettet. Und hat mir dann mein großes Holzbrett nach Hause gefahren und ja.
Das ist schon ein bisschen Anfängerfehler, oder?
Der ist total amateurhaft. Aber ich dachte so, 1,22 Meter, das müsst ihr ja diagonal wohl ins Auto reinkriegen. Das, ich habe noch nicht mal einen Kindersitz ausgebaut, weil ich so was, optimistisch war.
Was werf, könnte schief gehen?
Das werfe ich in Richtung Kofferraum und dann landet das da schon drin. Das ist also pff, easy. Ja, nee, war gar nicht so. So ein Mist.
Oh Mann.
Ja. Hm. Also.
Tja. Zweifel ruft mich an, ich komme im Bus, das kriegen wir schon.
Noch hast du ihn, oder was?
Ja, es steht alles vor der Tür, fährt, kein Problem.
Okay, ist, hast du nicht mal Verkauf geplant, oder?
Ja, wir hatten darüber nachgedacht, aber noch haben wir da nichts gemacht in der Richtung. Okay. Ist er einfach aus Campinggründen mit zwei Kindern dann irgendwann jetzt?
Ja, dieses Jahr ist super, den zu haben.
Ja, danke auch. Ja, wobei tatsächlich glaube ich, wenn sie jetzt so Lockerungen machen, dass Campingurlaub eine Art von Urlaub sein kann, wo man noch, wenn man das richtig betreibt, halbwegs für sich bleiben kann sozusagen und trotzdem irgendwie rauskommt.
Ja, wir wollten ja dieses Jahr eh Campingurlaub machen.
Oh ja, stimmt.
Hatten ja auch uns auch schon einen Campingplatz rausgesucht. Ja, nur dummerweise irgendwie, der wollte im März aufmachen und ja, da ging es ja dann los und dann hat man den nicht erreicht und ich habe jetzt über deren Online-Sheet da versucht zu reservieren, habe kein Feedback bekommen, also keine Ahnung.
Krass.
Ob das heißt,
die melden sich gar nicht?
Nee, die melden sich überhaupt nicht. Und sie haben auch auf ihrer Homepage stehen, dass sie nicht offen sind. Aber hätte ich gedacht, vielleicht bearbeiten die wenigstens ihre E-Mails oder so. Nee, in Bayern. Okay. Tja, keine Ahnung. Mal gucken, ob das was wird.
Die meisten Campingplatzbetreiber, ohne dass ich jetzt irgendwem zu nahe treten will, sind nicht so die Hardcore-Onliner. Das habe ich leider immer wieder feststellen
dürfen. Nett formuliert.
Ja.
Ja. Theresa hat schon gesagt, zur Not, ihre Familie hat ja noch ein paar Äcker. Dann zelten wir hier in Sulzbach irgendwo auf dem Acker.
Vielleicht liegt sie daneben und er vergrabt einfach.
So ein Apfelstreuwiese oder so.
Das ist halt Frisch- und Abwasser ein Problem, aber ansonsten würde das gehen, ja.
Du kannst ja nach Hause fahren, ist ja nicht weit.
Ach so, ja.
Heimscheiße.
ist natürlich nicht so richtig Camping, ist schon klar.
Ja, warum nicht?
Naja, mal gucken.
Kannst du erstmal ein Zelt in den Garten stellen, das ist so.
Genau.
Camping Light.
Ja,
jetzt, wo es wieder so warm wird, habe ich auch neulich überlegt, so penne ich nicht einfach mal draußen? Bestimmt auch ganz nett. Wir haben jetzt irgendwie irgendwo abends 18 Grad.
Hat der Herr Giesbert hier gerade über Camping geredet?
Ja, nee, nicht Camping, nicht Camping. Ich
draußen
Felden. Ich lege mich auf meine Gartenliege und knack da. Das ist was ganz anderes als so ein Zelt aufbauen. Und da drin rumliegen. Und,
den kriegen wir schon noch in die Camping-Romantik.
Mit Leuten auf irgendwie nachts auf die Toilette gehen und irgendwie pieselt in die Dusche und so Scherze. Nee.
Ist sowas schon mal passiert? Ist sowas schon mal vorgekommen?
Ich habe das noch nie erlebt. Ich gehe ja kein Camping machen.
Ich auch nicht.
Bist du jetzt ruhig? Ganz leise, du sagst nichts mehr.
Die langjährigen Hörer wissen es besser.
Oh Gott, ja. Das hatte ich schon wieder vergessen.
Das war so lustig.
Ah, nee.
Tja, ja. So war das.
Tja, ja.
Ja.
Was ist das? Wir kriegen dich schon noch zum Camping. Irgendwann irgendwie verkehren wir dich noch. Wie stehst du zu Segelbooten? Das ist doch wie Camping auf dem See. Auf dem Meer.
Nur schaukelst und dann kotzt die ganze Zeit.
Ja, genau. Das
macht auch, total Spaß.
Auch nicht viel schöner.
Ich dachte, da kriege ich dich vielleicht. Weil das so ein edles Flair hat oder so.
Ja, das ist schon schön. Also die Vorstellung ist schon schön, aber ich glaube in echt, ich werde halt echt leicht seekrank.
Ich meine, was da halt dazu kommt, ist dann noch ein Lagerkoller, gell? Dass du halt eng aufeinander hängst.
Ja.
Ja, also gut.
Beim Camping kannst du ja auch mal spazieren gehen dann, gell? Und mal weggehen. Das finde ich schon auch, hat auch einen Vorteil.
Mhm. Ja, gut, das kommt halt darauf an, wie du Segeln betreibst, gell? Wenn du jetzt so tagsüber ein bisschen rausfährst und dann irgendwann schon 2 Stunden, 3 Stunden später am nächsten Hafen einläufst und dann kannst du ja da auch wieder rausgehen.
Die ersten 2 Flaschen Rotwein ganze, auch machst, ist ja auch
genau, alles egal. Die ganze Nächte durchbolzt, dann ist natürlich was anderes, klar.
Also das wäre, glaube ich, das, was mich dann interessieren würde wieder, wenn es sportlich
war. So sportlich über den Atlantik. Boah,
furchtbar. Ja, nee, über den Atlantik muss ja nicht sein, aber weiß nicht, so 6 Stunden irgendwo hinsegeln und dann aber mit arbeiten. Also, weißt du, wenn du eben vor Ausdauerleistung oder vor sportlichem, was da passiert, nicht in der Lage bist, dir richtig auf den Sack zu gehen. Oder halt, du schaffst
Ausnahme
oder du pennst halt. Und vielleicht sitzt irgendwie mal 2 Stunden da und döst vor dich hin oder schreibst.
Aber das macht das. Kein. Ja, aber macht das dann noch Spaß? Ich weiß nicht. Aber dieser sportliche Ehrgeiz, der fehlt mir einfach ein bisschen.
Wie Iron Man nur halt 14 Tage und nicht
5 Stunden. Ja, genau. Deswegen habe ich halt keinen Iron Man gemacht.
Aber das wäre sowas, also was mich dann interessieren würde, glaube ich. Mhm. Aber so ein bisschen Bootchen fahren. Ach ja, wo kann ich auch Flusskreuzfahrt machen? Das finde ich auch aufregend, wie kann ich auch zur Zambelax-Entfernung gehen? Das finde ich auch spannend. Also
boah, das finde ich eklig.
Und so. Ja, aber das ist halt, passiert auch irgendwas.
Reden wir jetzt über Zahnbelag oder über Bootchen fahren?
Flusskreuzfahrt. Ich finde es ähnlich aufregend.
Also, und was ist mit Hausboot fahren auf der Mecklenburgischen Seenplatte? Ist das auch Rentnersport oder?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also habe ich mir auch schon darüber Gedanken gemacht, allerdings nicht in Mecklenburg, sondern eher so in Frankreich über die Kanäle.
Das haben wir auch schon geguckt, ja. Das finde ich auch.
Hat man schon romantische Vorstellungen, aber kann natürlich auch extrem öde sein. Ich kann es echt schwer.
Du kannst auch von Mücken zertötet werden, man weiß es nicht.
Ja, also es ist wirklich schwer einzuschätzen. Kommt extrem darauf an, mit wem du das machst und wie du gerade drauf bist. Und also das stelle ich mir...
Ich gebe nämlich zu, den Gedanken auch immer wieder hin und her zu wälzen.
Kann ich mir gar nicht richtig, also kann gehen, muss aber nicht.
Mhm. Also ungefähr, genau. Ich meine, das Schöne ist halt auch, das ist so ein bisschen wie Camping. Du wohnst in irgendwie so einem oder Ferienhaus/Camping. Klar, ist halt ein Problem mit den kleinen Kindern. Muss halt Schwimmwesten, Rettungswesten, ja, und Käse haben und musst dir das überlegen, ob du nicht vielleicht so lange warten solltest, bis sie schwimmen können, was im Zweifel noch beliebig lange dauern kann. Aber auf der anderen Seite, mal davon jetzt abgesehen von den unmittelbaren Problemen, die man da hat, ist es so ein, ja, morgen heute hier, morgen da, aber nicht permanent irgendwas wie so ein Zelt oder so auf- und abbauen müssen, sondern ja, so stimmt, ankommen.
Klar, du hast ja dein Haus, deine Festnoten.
Ja, genau.
Ich verstehe,
also so ein bisschen wie Wohnmobil fahren, aber halt immer am Wasser.
Aber viel langsamer.
klar, logisch.
Das ist schon derb
langsam. Also ich stelle mir auch vor, mit Kindern ist möglicherweise, also wenn sie so noch so jung sind, dass sie nicht irgendwie, was weiß ich, selber mal ans Steuer dürfen oder so und da irgendwas Sinnvolles machen können, außer mal 3 Minuten geradeaus fahren. Dann stelle ich mir so vor, dass das schwierig ist, die bei Laune zu halten, wenn du da mal irgendwie 4 Stunden fahren musst. Was machen die in der Zeit? Also wie viele Puzzle können sie unter Deck machen? Also es ist irgendwie so, du musst ja dann mal irgendwann irgendwo ankommen, damit sie wieder was tun können.
Ja.
Das ist so mein Gedanke dagegen. Ansonsten hätte ich da mal Lust, das mal auszuprobieren. War da gerade ein fieses Echo?
Ich glaube, der
Kasper. Ja, tut mir leid. Ja, ja. Ich hatte
sein Mikro rumgehauen.
Ja, ich hatte ein Echo-Problem. Jetzt wieder oben.
Okay. Ja. Gut, aber noch mehr Ideen für Spießerurlaube? Kreuzfahrten vielleicht, anyone?
Ja, das Stefan schon gemacht.
Ist im Moment
das ist mir echt zu spießig.
Ja, nichts.
Ja, im Moment ist es ja nichts. Ja, das stelle ich mir wirklich, also das, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kreuzfahrt, aber tue ich vielleicht auch Unrecht, kann gut sein. Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich es umweltmäßig, also es ist das, oh, nee, das ist mir das ist mir einfach zu heftig sündig.
Ja, das kann man nicht wegdiskutieren.
Genau. Und das, ja klar, doch, kann man wegschieben für sich, jetzt habt ihr wieder ein Echo. So, das kann man wegschieben für sich, das kann einem egal sein, aber das wäre mir wahrscheinlich zu präsent. Und ich weiß einfach nicht, wie sehr mir das gefällt, weil du bist halt dann doch unter Rentnern, oder? Also.
Komm mal zu an, mit wem du fährst.
Ja, aber um dich rum. Also, es ist ja, schon, du bist halt in einem, Also ich habe ja mal im Schwarzwald Urlaub gemacht, da war das schon auch so, ne? Da ist man schon auch unter Rentnern.
Also ich war ja schon zwei, dreimal mit hier AIDA unterwegs und das war nicht kein Rentnerurlaub.
Ah, okay.
Da war auch sehr viel Publikum in unserer Altersklasse. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber du hast halt nichts zu tun. Das ist halt so. Weißt du, wenn du Hausboot fährst, dann fährst du es halt. Aber genau. Was du da machen kannst, ist, du kannst gut essen, du kannst saufen, du kannst mehr saufen, du kannst mal einen Ausflug machen oder du gehst einfach so an den Strand, wenn du in einer Region bist, wo du einfach so.
Boah, das stelle ich mir echt massiv langweilig vor.
Was ich halt daran charmant finde, ist so dieses, wenn ich jetzt so eine Mittelmeerkreuzfahrt oder so, mein ehemaliger Chef hat mal sowas gemacht, wo du dann, was weiß ich, dann ist er in Genua und dann geht er da an Land und guckt sich Genua an. Und dann geht er wieder auf das Ding und dann macht er ein bisschen Abendessen und dann schläft er und wenn er nächsten Morgen aufsteht, dann ist er in Nizza. Und dann macht er dasselbe Spielchen wieder und dann, wenn er wieder aufsteht, ist er in Marseille. Und dann in Barcelona. Mhm. Und immer so weiter. Und diese Idee, dass du reist, während du schläfst. Und dass es dann vielleicht in dieser einen Woche oder zwei Wochen, die das gibt, auch mal einen kompletten Seetag gibt, wo das Ding mal länger fährt.
Das ist das Allerbeste.
Okay. Okay, ja, aber da könnte ich mir vorstellen, wie du sagst, dann hast du halt nichts zu tun. Dann gehst du halt saufen und essen und saufen und essen und ins Kino und saufen und essen, weil dir langweilig wird. Oder du legst dich oben und brätst in der Sonne, was überhaupt nicht meins ist.
Stefan's auch nicht.
Diese Idee von während ich schlafe, ändere ich meinen Ort. Ist so ein bisschen wie Nachtzug fahren oder sowas, ja, nur halt edler.
Ja, mit der Fähre habe ich diese Erfahrung schon gemacht. Also sowohl nach Großbritannien, wo du eben abends in Rotterdam auf die Fähre gehst und morgens irgendwo in Nordengland bist. Ist halt sehr effizientes Reisen, gell? Weil du halt entspannt schläfst in der Kabine und morgens entspannt losfährst und aber schon richtig weit gekommen bist. Und nach Griechenland habe ich das auch gemacht. Da war es allerdings nicht so entspannt, weil da hatten wir keine Kabine, sondern haben auf dem Gang geschlafen. Wie die Penner.
Super, ja.
War aber auch ein großer
Wieder bei Seth Rogen.
Möchte ich nicht missen. Ja, war auch
also ich könnte auch,
da waren wir, glaube ich, 20 Stunden oder so.
Ich könnte auch diesen Umweltaspekt nicht wegdrücken, weshalb ich das, glaube ich, nicht machen würde. Aber wenn jetzt morgen einer irgendwie die Solarfähre erfindet oder das Solarkreuzfahrtschiff und das Thema kein Thema mehr ist. Ja, ich weiß nicht, was mich wahrscheinlich noch nerven würde, ist diese Unspontanität. So, ich habe dann halt 7 Stunden Genua und wenn ich plötzlich Genua geil finde und mir denke, lass mal hier noch 2 Tage bleiben, dann ist halt nicht. So, fährst dann halt weg, ob du willst oder nicht.
Ist halt und das convenient Holidays. Ja,
ja und beim wenn ich jetzt mit dem Wohnmobil fahre, dann bleibe ich da, wo es mir gefällt, bleibe ich so lange, wie es mir gefällt und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Aber die Fahrzeiten sind halt Fahrzeiten. Da sitze ich dann am Steuer und alle anderen sitzen hinten und gucken aus dem Fenster und fragen sich, wann sind wir endlich da? Also das hat beides so sein für
uns. Nörgeln rum.
Ja, genau.
Ja, nee. Und das ist halt schon charmant. Also die fahren halt für dich. Du guckst raus und, weiß ich nicht, du trinkst oder du gehst tanzen oder du.
Aber jetzt erklär bitte nochmal, warum Seetag das Beste ist. Das verstehe ich nicht.
Weil du morgens aufstehst und du musst nichts machen.
Schrecklich.
Das hast du halt sonst
Urlaub
nie.
Was machen müssen.
Nee.
Es zwingt dich doch auch sonst niemand. Du kannst auch einfach weiterschlafen, auch wenn du jetzt in Barcelona bist.
Ja, aber das Erlebnis. Unterschwellige Gefühl so, ja, man müsste ja wenigstens mal rausgehen und gucken, was hier so, was diese Stadt kann. Oder mal irgendwie von der, jetzt wollte ich sagen, von der Kaimauer springen. Nee, vom Schiff runtergehen und irgendwie mal kurz an Land rumlaufen oder so. Ist natürlich total Quatsch und illusorisch, aber also mir geht's so, ich habe ja dieses Gefühl, aber so ein Seetag, wenn du so, boah, da ist jetzt, es wird heute nichts passieren, außer ich sitze da vorne und guck raus und mir kommt das Meer entgegen und das finde ich unfassbar entspannt. Also es ist, ich würde ja, es gibt ja von ja, ich kenne halt jetzt AIDA ein bisschen, weil ich da halt schon mit denen gefahren bin, ein bisschen geguckt habe. Die haben auch so, eben so, das nennen die Transreisen, wo die Schiffe transferieren von, weiß ich nicht, Europa-Tour nach Amerika-Tour. Und da gibt's halt immer zweimal im Jahr eine Reise hin und eine Reise zurück. Und das ist halt dann über den Atlantik. Und dann hast du halt 5 Seetage hintereinander. Boah, 5 Seetage. Geil, oder? So, du stehst morgens auf Und du hast 5 Tage lang nichts zu tun. Du kannst ein bisschen lesen, dann läufst du ein bisschen rum, dann guckst du ein bisschen aufs Meer. Das ist unfassbar erholend. Also es ist ähnlich, erinnert ihr euch noch am Surfurlaub, wenn wir morgens aufgestanden sind, so, oh, jetzt gehen wir jetzt erst surfen oder gehen wir Brötchen holen? So, da war auch nichts so vorbestimmt, so, das ist heute Programm, sondern so, ja, wir werden die nächsten 2 Wochen hier sein oder die nächste Woche oder wie auch immer. Und ja, jetzt gehen wir surfen und gehen wir vielleicht mal runter an den Strand und gucken mal. Aber es war nicht so, wow, wir müssen jetzt, das steht an, es ist einfach nichts.
Das ja, ich vom Gefühl kann ich schon nachvollziehen, ja.
Und das, also das ist für mich dann so das Besondere an so einem Seetag.
Also so ähnlich stelle ich mir ja auch einen Campingurlaub vor, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht herb enttäuscht werde dieses Jahr, aber so in der Art. So, dass man halt, ja, sitze ich jetzt vor meinem Zelt oder gehe ich ein bisschen über den Campingplatz oder gehe ich mal zum See und gehe mal baden oder Bötchen fahren oder so.
Also ohne Kinder ist der so, der Campingurlaub. Da habe ich ihn so erlebt. Mit Kindern ist es halt, oder mit zumindest einem Kind war ich ja lange campen, kann ich ja wirklich aus der Erfahrung schöpfen.
Das ist nicht gut. So.
Ja, sagen wir mal so, mit einem Säugling war ich lange campen. Da ist es natürlich trotzdem so, weil ich meine, der Säugling stellt in dem Sinne keine Anforderungen außer Essen zur rechten Zeit und in Ruhe gelassen werden. Aber mit größeren Kindern war ich jetzt auch schon campen und da musst du natürlich ein bisschen Programm bieten, gell? Also es fährt nur so und so lange mit dem Laufrad ums Wohnmobil und irgendwann möchte es dann anderes Entertainment und dann musst du halt einen Spielplatz beschaffen oder einen Strand oder irgendwas anderes.
Aber also wir waren ja, als die Rosa gerade geboren war, sind wir durch Tschechien gefahren mit dem Wohnmobil und da war der Lucius ja 2,5. Das war sehr entspannt. Aber ich weiß es nicht, vielleicht, ja, da hatte ich vielleicht auch noch dieses Mindset, dass ich mich voll um meine Kinder kümmere und nicht da sitze und ein Buch lese. Kann sein.
Das ist jetzt anders?
Ja, wie gesagt, das ein bisschen verändert sich das schon, weil die miteinander mehr Zeit verbringen und man dann eben mehr Freizeit hat. Aber
Badesalz zitieren. Mutter, nerv nicht.
Ja, so ungefähr.
Nerv nicht.
Ich weiß nicht, wer ist so. Ich habe da nicht so Erinnerungen daran, dass das für mich irgendwie groß einschränkend gewesen wäre, sondern es war eigentlich schon sehr entspannt. Ich hoffe, das klappt dieses Jahr und bin deswegen gespannt, wie das dann mit 2 Kindern wird und eben auch, ja, Lutz ist ein bisschen älter. Mal gucken, wie das wird. Bin gespannt.
Ich sag mal, die meisten Campingplätze, zum einen sind es ja immer irgendwie abgesperrte Areale, also kommt ja nicht jeder rein und auch nicht, es gibt halt irgendwo, es ist umzäunt, irgendwo ist zwar vorne meistens eine Einfahrt, die einfach offen steht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind die jetzt so auf einen spontanen ersten Versuch findet, ist halt auch recht klein. Insofern, da gibt es immer irgendwo einen Spielplatz.
Ja, da ist eine Wasserfläche. Da ist eine Wasserfläche, glaube ich, innerhalb des. Also ich bin da nicht ganz schlau geworden aus dem Übersichtslageplan.
Das ist blöd, ja.
Das ist blöd, genau. Weil das eigentlich, also das ist an einem See, der ist aber eben schon außerhalb des Geländes. Aber ich glaube, die haben auch so einen Badesee oder so innerhalb. Bin mal gespannt, ob der ganz abgesperrt ist. Das wäre ein bisschen blöd, weil der ist auch nicht so wahnsinnig weit weg von der Zeltwiese.
Also wenn sie jetzt, auch wenn es da keinen See hätte, wenn sie mit der Chemie-Klo-Entsorgungsstation spielen, möchtest du auch eingreifen. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ist es ja wie so ein relativ umfriedetes Areal, wo Kids nicht wahnsinnig viel passieren kann. Und sieht man ja auch immer, gerade wenn ältere Kinder so unterwegs sind, also sagen wir mal ab vielleicht 6, 7 aufwärts oder so, die sind dann da auf ihren lustigen kleinen Kinderfahrrädern die ganze Zeit am Halligalli machen und sausen da in der Gegend rum und scheinen irgendwie Spaß zu haben. Und das gibt den Eltern natürlich dann auch Freiraum, da mal die Füße hochzulegen und Büchlein anzugucken oder mal in Ruhe das Mittagessen zu machen, ohne parallel noch 1000 Sachen gleichzeitig machen zu müssen. Ja, naja, also
wieder mit dem Camping-Thema, was.
Ja, um nochmal auf das Kinder- und Camping-Thema zusammen zurückzukommen, wir haben ja mit unserem ersten Kind in der Elternzeit einen langen Campingurlaub gemacht. Wir haben durchaus die Idee, das mit dem zweiten Kind auch wieder so zu machen.
Aber das erste, das konnte mit, oder?
Das erste wird ausnahmsweise, wenn es sich gut benimmt.
Kannst du auch den Herd aufsägen.
Ja. Aber tatsächlich macht Corona auch da so ein bisschen den Plan kaputt. Also,
ja, das ist echt gemeint, das stimmt.
Also ja, wobei auf der anderen Seite, wir werden dann die zweite oder dritte oder fünfte Welle oder was auch immer treffen. Also das erste Kind ist ja im Dezember geboren und wir sind dann, glaube ich, im Mai gefahren, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also so nach 5 Monaten ungefähr. Und wenn wir das jetzt wieder tun würden, nach 5 Monaten fahren, was ich damals eigentlich eine ziemlich gute Zeit fand, dann wäre es Oktober. Und es ist natürlich auch nicht so die Zeit, wo du jetzt Camping startest und dann 2 Monate unterwegs bist, bis in den späten November rein. Beste Campingurlaubszeit so in Mitteleuropa. Also nein. Und insofern würden wir wahrscheinlich ohnehin das nochmal verschieben und würden irgendwie ins Frühjahr 2021 gehen. Da vielleicht irgendwie im April oder Mai losfahren. Aber es wäre natürlich genauso die Corona-Zeit, so die klassische später Winter, Frühjahr, wo so eine Erkältungskrankheit dann so richtig nochmal zum Leben erweckt. Und wenn wir bis dahin kein Medikament oder keinen Impfstoff haben, dann haben wir da 2. Welle, vermute ich mal. Das ist jetzt mal so ins Blaue geschossen. Und es kann dem Plan schon nochmal einen Dämpfer aufsetzen. Mal sehen, wie das läuft.
Das ist schon ätzend.
Ja,
es hilft nicht. Wir werden es
noch nicht.
Genau, wir werden es
auch in Zukunft
dann sehen.
Genau.
Ja, eben genau. Es hilft ja nichts. Haben wir noch Themen? Ja. Ein bisschen Downer jetzt.
Glaube,
Corona ist immer Downer.
Ja, deswegen, weißt du, was jetzt kommt? Der Bob wird uns jetzt total fröhlich aus dieser Sendung rausplaudern. Und
Gott, wie soll ich das denn machen?
Also ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen, aber es wäre schon gut, wenn das jetzt irgendwie nochmal lustig wird zum Ende hin. Damit die Hörer auch nächste Woche wieder einschalten.
Damit sie auch nächste Woche wieder kraftvoll zuhören können. Tja, nee, weiß ich nicht.
Entschuldigung.
So ist das. Ist das mit den Downer-Themen. Sie beeinflussen auch die Abmoderation. Wir werden dann wohl darauf vertrauen müssen, dass unsere Hörer und Hörerinnen kommentieren, ob sie regelmäßig aufwachen und sich sagen, Kind gemacht, gestern. Das war was. Auf diese Kommentare warten wir, ja. Sneakpot.de ist die Adresse, wo ihr dafür hin müsst. Und da können wir jetzt quasi nur warten, wenn der Chris Stefan auf den veröffentlichen Button für diese Folge gedrückt hat. Dann zählen wir die Minuten runter, bis der erste Kommentar kommt, wo einer schreibt. So war das.
Yeah, Knickknack.
Bam. Knickknack und so, wir sind schon. Ja, also, you know what to do. Wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.